Wir sind wieder da. Woo! Frohes neues Jahr. Wir sind zurück. Wie Corona. Ah, naja, okay, das war vielleicht ein Downer direkt zu Beginn. Ich komme nochmal rein.
Okay.
Hey, wir sind wieder da. Verbrechen ohne richtigen Namen. Wir sind zurück. Wie
Serienkiller.
Ja, genau, wie Serienkiller, bis sie erwischt werden. Hier ist Verbrechen ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etienne Gade. Zugeschaltet ist die fantastische Alice Westerholt. Hallo.
Hallo, lieber Etienne.
Der nicht weniger fantastische Georg Zahl.
Hallo.
Und Jochen Dominikus.
Hallo.
Das ist natürlich auch fantastisch. Du bist auch fantastisch, Jochen. Du bist fantastisch. Du musst dir das einfach jeden Tag wieder sagen. Geh, guck in den Spiegel und sag, du bist fantastisch.
Wo wir gerade bei Verbrechen sind, ganz kurz mal. Und Silvester, da möchte ich mal eine kurze Brücke schlagen. Das größte Verbrechen an Silvester ist, wenn man den Kindern oder vor allen Dingen fremden Kindern diese...
Eine Watsch?
Nein. Es gibt ja diese Hochdruck... Schießgeräte, wo Konfetti rauskommt. Kennt ihr die? Ja. So Plopp-Raketen.
Ja. Hochdruckschießgeräte.
Ja, die haben so innen drin so eine Gaskartusche oder so eine Druckkartusche.
Kohlendioxid, damit machst du die Atmosphäre noch kaputt.
Nee. Und das gibt die größte Sauerei. Meine Tochter hat 3 davon geschenkt bekommen. Und die machen einen Riesenknall und der ganze Raum ist voller Konfetti. Und da ist man
haben kurz sie genau das gemacht, was sie sollten
ja, eigentlich. Und dann ist man kurz davor. Durchzudrehen und eine Straftat zu begehen. Also lasst es sein. Nicht schenken diese Dinger. Die größte, das Schlimmste, was Silvester passiert.
Meinst du diese Tischfeuerwerk-Dinger?
Nee.
Diese kleinen?
Ich weiß ehrlich gesagt auch
nicht, die sind so groß, man dreht unten am Griff und dann macht's PAM!
Ach, so Konfetti-Kanon.
Ja, und alles ist Konfetti. Es gibt die kleinen und es gibt diese großen. Hast du große schon erlebt?
Ja, was heißt denn groß?
Ja, so. 50 Zentimeter lang.
Wir schenken deinen Kids mal Konfettikanonen als Glitterkanonen.
Das ist Teer und Federn des Jahres 2023.
Okay. Wollte ich nur
muss es dir mal Luft machen.
Ja,
ne?
Ich darf, wirklich. Das hat mich beschäftigt die letzten Tage, aber.
Ja. Gut, da bin ich aber froh, dass du offensichtlich nicht die Nachrichten gelesen hast.
Ich wollte gerade sagen.
Über die anderen Themen, wo man sich zu Silvester aufregen
Ich habe ein bisschen
konnte.
Angst gehabt, als du gesagt hast, Silvester, wir müssen über Silvester reden, habe ich direkt gedacht, ja. Oh. Wurdest du nicht in Berlin, Alice?
Ja.
Ja, habe ich direkt gedacht, oh mein Gott.
Ja, ich wollte auch eigentlich Jochen jetzt direkt im Anschluss fragen, wie er seine Impulse kontrolliert hat, nicht alle Konfettikanonisten umzubringen an Silvester. Wie hast du es gemacht, Jochen? Wie ist es dir gelungen?
Es ist noch gar nicht gelungen. Es brodelt noch in mir. Ich muss
Jochen
es irgendwann
ist ein sehr
ablassen.
Impulsiver Typ, ja. Wie wir gelernt haben.
Mhm.
Kann sich das manchmal stimmt. Überhaupt nicht zusammenreißen.
Manchmal bricht es einfach aus ihm raus und dann steht er da. Vorher ist nichts passiert und dann sagt er sowas wie, kennen Sie Etienne?
Ja.
Ich habe übrigens jetzt neulich jemanden gehabt im Stream, der sagte, er sei dabei gewesen, als du das gesagt hast.
What?
Okay, wow.
Sag mal, Georg, stellst du die Kaffeetasse extra so hin, dass wir dich nicht mehr sehen können?
Das sieht aus. Passend zum Thema. Rakete vor Georg.
Ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Phallus-Symbol, das du dir da hingestellt hast.
Für dich ist auch alles, was länger ist, als es breit ist, ein Phallus-Symbol,
das
oder?
Stimmt. Ja. Okay, das ist wirklich so.
Ach so, das ging an Etienne, nicht so.
Alle sagen einfach ja.
Genau, alle so Niki.
Midlife-Preis.
Ja, ich habe gedacht, das wäre mehr so etwas, was in deinem Kopf passiert wäre, aber es sei denn, diese Person ist aus deinem Kopf. Hattest du Zeugen, die in unserem Umfeld sind? Fantastisch, oder?
Der Typ, der sich vorgedrängelt hat vielleicht.
Weiß ich nicht. Oder vielleicht hat er das auch geträumt, dass ihm das passiert ist.
Bist du noch da, Jochen? Wir reden über dich.
Ich bin noch da. Ich
Aber?
Bin noch da.
Moment mal, du schweigst. Ist also, die Geschichte gar nicht so passiert?
Nee, der macht wieder was.
Nein, ich sehe das direkt.
Ohne Scheiße,
ihr habt mich gerade so erwischt. Ich habe die letzten 30 Sekunden geredet. Worüber reden die? Hoffentlich fällt das jetzt niemandem auf, dass ich gedanklich komplett wo, ich weiß nicht, wo ich war, Leute. Und es tut mir leid. Es ist das erste Mal in diesem Jahr. Und oh Gott, habt ihr über mich geredet?
Es geht los. Es passiert.
Ja. Macht nichts.
And so it begins.
Ich kann euch aber mitnehmen, wo ich war.
Jochen schläft einfach mit offenen Augen im Podcast ein.
Das schön.
Ich war gerade am Strand von Norderney. Ich war gerade im Urlaub. Und ich habe mir gerade überlegt, ob ich euch die Geschichte erzähle oder nicht, weil ich wurde gegrüßt und ich soll euch alle grüßen, weil irgendjemand ist am Strand vorbeigelaufen. Ey Jochen, schöne Podcast, schöne Grüße. So, das war das Erlebnis, was ich gerade vor meinen Augen hatte. Ich war ein bisschen kurz
abwesend. Und ich habe mich gewundert, warum nicht geantwortet hast.
Oh Gott.
Habt ihr das nie, dass hättest du, und ich denke so, hoffentlich merkt es keiner.
Du sahst auch gerade so aus, als hättest du dich selbst weich gezeichnet in Slow-Mo am Strand laufen sehen. So sahst du gerade aus.
Und Leute, dann zu Barry Manilow-Musik.
Leute, es tut mir leid. Das ist unhöflich. Nein, und ab sofort passe ich die nächsten anderthalb Stunden passe ich auf, Alice. Ja, ganz besonders.
Ich bin mal gespannt. Wir stellen jetzt in regelmäßigen Abständen so Überprüfungsfragen.
Genau.
Wie in der Schule.
Was war in Folge 3?
Ja, okay. Du musst das machen, wie ich immer, nicken, lächeln und hoffen, dass es keine Frage war. Das ist aber das Schlimme.
Vor allem an der Kasse. Wir haben sie gefragt, was sie bestellen möchten. Oh.
Wenn man mit Leuten spricht, die man nicht versteht und ab dem dritten Mal sich nicht nochmal traut zu fragen, was die denn genau gesagt haben. Mhm. Ja. Was nun?
Was haben wir denn heute? Habt ihr was, wir sind ja alle so gut drauf, habt ihr was, was uns richtig schön runterzieht, ja?
Raketen.
Raketen?
Raketen?
Ihr seid eigentlich schon voll im Thema. Und U-Boote.
Oh. Okay, wir sind im Zweiten Weltkrieg.
Fast. Wir sind in Kopenhagen.
Sehr schöne Stadt.
Warst du in Kopenhagen, ne?
Oh ja. Und ich habe tatsächlich, während ich da war, mich an Stellen gestellt und dahin geguckt, wo es passiert ist und dachte, ach guck mal, da ist das passiert.
Absichtlich oder nur, weil das zufällig sowieso auf dem Weg lag?
Zufällig stand ich im 7. Stock vom Hotel und habe es gesehen. Und das war ziemlich gut und macht was aus, weil dieses Kopenhagen ja auch nicht so wahnsinnig groß ist.
Gruselt dich das oder findest du das eher faszinierend?
Ich finde das faszinierend. Gegruselt hat es mich gar nicht, weil die Kopenhagener, die ich kennenlernte und die Dänen, mit denen ich dort zu tun hatte, furchtbar, furchtbar nette Menschen sind. Ein extrem entspanntes Völkchen, also raus aus Berlin rein nach Kopenhagen.
Vor allen Dingen sind die auch sehr schön, habe ich das Gefühl. Ne? Wenn man durch die Stadt geht, sieht man eigentlich nur schön gekleidete, schöne Menschen. Ja. Man kann sich da hinsetzen und schöne Menschen gucken.
Ich finde Frankfurt. Ja.
Und genau.
Man kann sich hinsetzen und schöne Menschen gucken. Das klingt auch wieder nach so einem Serienkiller. Ja, die lasse ich in der Stadt und habe mir schöne Menschen angeschaut.
Kann was Klebriges haben. Ist aber tatsächlich so, also was die können da ist, dass alles, was dort ist, für die Menschen ist. Alles funktioniert hervorragend, alles ist sehr, sehr gut und praktisch angelegt von der Metro bis zu den Bussen, bis zu dem, wie man da irgendwie unterwegs sein will. Es ist schweineteuer, aber die Entspanntheit und Freundlichkeit, die hat mich da sehr beeindruckt. Und insofern, nein, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, aber auch dort passieren halt hin und wieder mal Sachen, vergleichsweise wenig, denn die Dänen gehören nach dieser Glücksforschung zu den glücklichsten Menschen der Welt. Und zwar
vielleicht deshalb wird man ja glücklich, weil man viele Leute umbringt und die
ja gut,
anderen umgebracht wurden.
Also da kann ich mich jetzt für verbürgen.
Haben wir da schon mal geforscht? Man hat vielleicht einfach die Richtigen erwischt.
Wir kommen später auch nochmal zu Haftbedingungen in Dänemark, die sind ganz gut.
Oh, das ist lustig, wenn man irgendwie auf Reddit liest, was die Amerikaner zu dänischen Haftbedingungen sagen. Ja. Und man dann immer sich denkt, aber ihr wisst schon, dass bei denen ein Zehntel der Verbrechen passieren, wie bei euch. Ne? Also zum Thema, wer liegt wohl richtiger mit meinem Ansatz? Mhm.
Genau, was dänischer Ansatz ist, ist erstmal das Helle im Menschen zu vermuten und vorauszusetzen und so gehen die auch miteinander um. Also es gibt wenig Misstrauen, sondern eine große Zugewandtheit. Mir hat das sehr gut gefallen. Kopenhagen, also Dänemarks Hauptstadt, liegt auf den küstennahen Inseln Seeland und Amager. Die Öresundbrücke verbindet die Stadt mit Malmö in Südschweden und im Öresund, das ist dieses Meerstück, der auf Dänisch ganz anders ausgesprochen wird. Nichts wird so ausgesprochen, wie es geschrieben wird auf Dänisch, was auch in der Recherche immer wieder lustig ist. Also bitte alle, die Dänisch sprechen und Dänen, die uns zuhören, verzeiht den folgenden Podcast in Aussprache und Diktion. Dieser Öresund, den habe ich mir genau angeguckt und auch das ist alles relativ klein und übersichtlich. Wir werden heute uns bewegen in den schönen Rokoko-Vierteln natürlich mit dem Schloss Amalienborg, der Residenz der königlichen Familie. Die Bevölkerung liegt momentan bei 600.000 Einwohnern. Großraum Kopenhagen ist 2 Millionen. Insgesamt wohnen in Dänemark um die 8 Millionen Menschen. Also das ist
eine Frage, sagt man wirklich Kopenhagen? Mhm. Und ich habe es immer falsch ausgesprochen, weil ich sage immer Kopenhagen.
Mhm. Tatsächlich, ja, Kopenhagen wird das ausgesprochen.
Kopen oder Koppen?
Mhm. Kopenhagen.
Also
Kopenhagen.
Mhm.
Okay.
Gut. Da spielen doch, glaube ich, auch ungefähr 49 öffentlich-rechtliche Krimiserien, oder?
Ja, alle.
Alle. So kann man sich auch zusammenfassen. Ja.
Das ist ein gefährliches Pflaster auf jeden Fall,
ja.
Wie wir gerade hören. Ja, okay, sorry.
Ja, dort jedenfalls in der Nähe wird unser heutiger Hauptdarsteller geboren, am 12. Januar 1971, also so roundabout unser Jahrgang. Sein Name ist Peter Madsen und er wird als Sohn von Anni und Karl Madsen geboren. In Säby und Hongweng wächst er auf. Das ist eine Kommune bei Kalundborg in Dänemark. Seine Mutter deutlich jünger als sein Vater, 30 Jahre jünger. Hat
30
schon
Jahre alt.
Ordentlich jünger, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Hat bereits drei Söhne aus zwei vorvergangenen Beziehungen. Und 1977, als Peter Madsen 6 Jahre alt ist, verlässt sie den Vater und nimmt die Kinder mit. Kurze Zeit später wird Peter, der Sohn des Karl ist, der einzige leibliche Sohn, zu seinem Vater zurückkehren. Dort entwickelt er gemeinsam und unterstützt von und mit seinem Vater ein wachsendes Interesse an Raketenbau. Die haben beide Bock, Raketen zu bauen und finden das total spannend. Eltern, wie gesagt, getrennt, sein Vater zu dem Zeitpunkt 69 Jahre alt, der hat eine kleine Kneipe in dem kleinen Ort, ist also Gastwirt. Später wird Peter Madsen Aussagen über ihn treffen. Kindheit wird ein Riesenthema, auch nochmal in Gutachten sparen wir uns heute. Aber sein Vater ist wohl nicht so der allerhandlichste Typ. Madsen selber vergleicht ihn später mit dem Kommandanten eines Nazi-Konzentrationslagers. Grausam ist er wohl aber überwiegend zu seinen Brüdern gewesen. Das sind die Aussagen und damit kommen wir schon zu den Quellen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Quellen gibt es viele, nicht alle sehr verlässlich. Wir konzentrieren uns wie immer auf die, die doppelt geprüft und nochmal nachgeguckt sind und die Fakten, die stimmen und halten uns heute auch wieder an das, was wir verbrieft wissen. Also sein Vater fördert die Obsession seines Sohnes und zwar beschäftigt er sich mit allem, was Technik ist, wahnsinnig gerne. Raketen, U-Boote. Der findet Ballons spannend. Und der Vater baut ihm sogar eine eigene Werkstatt in diesem kleinen Dorf Hong. Das ist ungefähr 100 Kilometer westlich von Kopenhagen, dass der Junge dort experimentieren kann. Peter geht auch in Hong zur Schule. Dort wird auch sein Talent auffällig, was er so in Ingenieursrichtung hat. Interessiert sich für Chemie, für Physik. Wird dort von seinem Physiklehrer Johannes Fischer auch unterstützt inhaltlich. Der findet das bemerkenswert, was der Junge kann. Vor allen Dingen entwickelt er dann zunehmend ein Interesse an Raketentreibstoffen. Der vergräbt sich als Teenager in der Schulbibliothek, liest viel über den Zweiten Weltkrieg, über Raumfahrt. Er findet das Apollo-Programm der NASA faszinierend. Er ist fasziniert von solchen großen Vordenkern des Ingenieurwesens wie Werner von Braun. Der liest Bücher über Chemie. Der haut sich alles in die Rübe, was er findet. Später wird nochmal sein IQ überprüft. Der ist ein bisschen überdurchschnittlich, aber nicht so überdurchschnittlich. Der ist bei 111. Also der Junge kann eine Menge, weil er sich sehr interessiert und stellt mit 15 Jahren seinen ersten eigenen Raketentreibstoff her. Und zwar aus einer Mischung aus Salpetersäure, Soda und Tapetenkleister. Das Ding funktioniert auch. Er startet seine erste große Rakete in Hong am 3. März 1986. Die ist einen Meter hoch, diese Rakete. Er hat die nachgebaut nach einer amerikanischen Rakete, die ICBM-MX Peacekeeper. Und die erreicht eine Höhe von 100 Metern, bevor sie abstürzt. Gott sei Dank wird niemand verletzt. Also er widmet sich seinen Projekten unter Ausschluss aller anderen. Er hat wenig Sozialleben, wird schließlich 18 und nimmt jetzt keinen normalen Job oder eine Ausbildung oder sowas auf, geht auf ein Gymnasium mit 16 vorher, zieht dann in ein Jugendhaus in der Stadt mit 16 Jahren, denn 1990 stirbt sein Vater, der dann 81 Jahre alt ist, als er 18 Jahre alt ist. Also Madsen experimentiert weiter, schließt sich kurz mit Ingenieuren. Er befreundet sich mit allen in Dänemark an, die irgendwie mit dem Ingenieurwesen zu tun haben und von denen er lernen kann. Jetzt sagen die Dänen über sich selbst, und das ist auch so, dass sie ein Volk des großen Erfindergeistes sind. Das meint man gar nicht bei so einem kleinen Land. Aber Technik können die, und er hat gute Kontakte. Zum Beispiel hat er Kontakte zu der Familie, die für das Feuerwerk im Kopenhagener Tivoli verantwortlich ist. Sagt euch das was, das Tivoli in Kopenhagen? Ich kann euch nachher auch noch mal ein Foto online stellen oder in den Chat stellen. Das Tivoli ist ein, ja, man könnte sagen, Vergnügungspark direkt im Zentrum von Kopenhagen, sehr bekannt, auch dadurch, dass es eine zum Beispiel sehr so ein Kettenkarussell hat, das ganz schnell hochfährt und wieder runter. Das ist wunderschön angelegt. Jetzt im Winter ist das alles beleuchtet. Da gibt's dann so eine Art Winterzirkus und eben auch Feuerwerke. Mit Feuerwerken sind die Dänen übrigens vorsichtiger als wir hier in Berlin und in ihrem Kopenhagen. Da ist es um die Silvesterzeit verboten, Feuerwerke zu machen. In der Woche vor Weihnachten darf man das tun. Und wenn, und das haben wir so erlebt, dänische Menschen Raketen anzünden in der Weihnachtszeit, dann setzen sie sich eine Schutzbrille auf und fragen die Menschen, die um sie herumstehen, ist das für dich okay, wenn ich eine Rakete zünde? Also so funktioniert's dort. Er interessiert sich also sehr, tritt auch einem Raketenclub bei, die heißen Dansk Amateur Raketclub, abgekürzt DARK, in Kopenhagen. Das geht so mittelgut. Der ist zwar pfiffig auf jeder Ebene, aber nervt die extrem, so dass später DARK-Mitglieder sagen, wenn man nur seinen Namen gesagt hat, war das so, als hätte man bei uns im Club eine Sprinkleranlage angemacht. Also er hatte nicht so ganz viel sozial Pluspunkte gesammelt. Also er beendet nie eine formale Ausbildung. Er beginnt ein Ingenieurstudium, schließt es nicht ab. Aber er belegt Kurse in Schweißen, Kurse in Ingenieurwesen, um etwas vor allen Dingen auch über U-Boote zu lernen, die ihn sehr interessieren. Also beeindruckende Ergebnisse erzielt er da. Er ist technisch versiert, er ist theoretisch technisch versiert, aber auch praktisch technisch versiert, der Mann kann bauen. Und finanziert seinen Lebensstil relativ zügig von Organisationen und Unternehmen, die ihn fördern. Und die sagen, der Junge hat was los. Was er jetzt parallel tut, er ist viel unterwegs in Christiania. Sagt euch Christiania was?
No.
Christiania ist ein Phänomen, könnte man sagen, das sich in der Nähe oder in dem Ortsteil von Kopenhagen Christianshavn befindet. Das ist eine Freistadt mit 1000 Einwohnern, die Freie Republik Christiania.
Moment, in der Stadt Kopenhagen ja. Ist nochmal eine andere Stadt.
Genau, und zwar Fristad Christiania, auch Freies Christiania genannt. Das ist eine alternative Wohnsiedlung.
Hatten wir das nicht mal hier tatsächlich schon mal im Podcast? Hast du nicht schon mal, kommt mir so bekannt vor.
Ja, wir hatten es schon mit Hippiestädten, ja. Ne? Das war das letzte
Aber
Mal.
Aber gibt es sowas nicht auch in Hamburg? Weil ich habe mich das schon mal gefragt. Jochen, vielleicht weißt du das. Am Schlump.
Am Schlump.
Wenn du am Schlump bist, Georg, du kennst den Schlump auch, ne? Noch.
Ja.
So die, da, so diese Kreuzung. Und da ist auf der einen Seite des Schlumps, also quasi gegenüber von der U-Bahn-Haltestelle, da ist so hochgewachsen, da ist so ein Altbaugebiet, so dahinter, wo aber viele Bäume davor sind. Und ich glaube, da ist auch irgendwie so eine Hippie-Siedlung. Weil man kommt, da kann da kaum reingucken. Ich bin da, als ich neu in Hamburg war, bin ich mal so da lang gegangen, da wurde ich direkt schief angeguckt. Und ich frage mich, und das waren, da haben aber Leute gewohnt, aber man sieht davon nichts. Man kriegt von außen quasi wie so eine geschlossene Kommune fast nichts mit. Weißt du, was das ist, Jochen?
Nee. St. Pauli?
Nee. Wie, was St. Pauli? Was ist das denn für eine Antwort? Auf,
nein, ich weiß es tatsächlich.
Kennst du einfach einen anderen Stadtteil jetzt als Antwort?
Ja, es hört sich da nach ganz St. Pauli an, so.
Nee, das ist wie gesagt so ein bisschen abgeschirmt und
keine Ahnung.
Da wohnen aber Leute mit Kindern und ich habe mich immer gefragt, wie kommt man denn, weil das ist ja mitten in der Stadt, sehr zentral, so Altbau, also das sieht aus wie so alte, ich weiß gar nicht, wie so ein altes Schulgeländer, trifft es nicht.
Das ist mir noch nie aufgefallen tatsächlich.
Ja, sag ich ja, weil das zugewachsen ist. Okay. Direkt da, wo das neue Hochhaus gebaut wird, das ist direkt da angrenzend.
Und das heißt, wenn man da reingeht in die Einfahrt, dann wird man auch blöd angeguckt und du passt hier nicht hin.
Ich habe mich das jetzt nicht so richtig, bin da nur mal so reingeguckt, habe ich gesehen, da sind Leute in ihrem Garten und dann bin ich da wieder irgendwie zurück. Aber ich habe mich immer gefragt, wer wohnt da und was ist dahinter so? Das ist ganz komisch da auf jeden Fall.
Sind das die unbesiedelten Hafen, die aus der Hafenstraße, sind die umgesiedelt dahin vielleicht? Die Hausbesetzer von damals, die, ich habe keine Ahnung.
Ja. Wusste ihr, dass Boris Becker auch mal in der Hafenstraße gewohnt hat?
Nee, Boris Becker?
Mhm. Ich weiß gar nicht, was die Hafenstraße ist, ehrlich gesagt.
Das waren auch besetzte Häuser in Hamburg, die sehr im Gerede waren in den 80er, 90er. 80er,
ja. Mhm. Ah, okay.
Naja, also dieses Christiania ist tatsächlich vorbildhaft für viele solche Kommunen. Wurde 1971 gegründet von einem Haufen, Alternativer, die gesagt haben, wir wollen einen anderen Staat gründen. Und die Toleranten, die Behörden haben gesagt, okay, dann handelt sich das jetzt um eine staatlich geduldete, autonome Gemeinde. Die haben dann auch eine eigene Post und eine eigene Währung gehabt.
Sorry, Alice, ich habe es gerade mal gegoogelt. Das Einzige, was ich da gefunden habe, ist äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirchengemeinde hl.kidanemehiret e.V.
Hast du vielleicht Christiana gegoogelt?
Nee, Schlump.
Ach, Schlump in Hamburg bist du
in
jetzt
Hamburg.
Wieder?
Ich bin in Hamburg. Äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirchengemeinde und dann hl.kidanemehiret e.V. Was immer das auch bedeuten mag.
Okay.
Ich sag euch, es ist da geht was ab und wir wissen es nicht. Okay. Sorry, ich bleib dran. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Folge dazu.
Bitte, ich werde das recherchieren und dann werden wir da wahnsinnig viel rauskriegen und dann schicken wir dich dahin, Etienne, und sagen, trau dich da mal rein, investigativ. Also dieses Christiania umfasst ungefähr 34 Hektar, ist ein ehemaliges Militärgelände und die haben dort mehrere Häuser mittlerweile aufgebaut. Es gibt eine bewegte Geschichte, die erspare ich auch euch mal. Wer das googeln will, das sind stolze 27 Seiten auf Wikipedia mit wieder Querverlinkungen dazu, wie die politische Entwicklung dieser Gemeinschaft war. Es ging viel um Kunst früh, viel um so Meditation und Yoga. Harte Drogen sind in Christiania verboten. Das Einzige, was in Christiania ein bisschen gefährlicher ist, ist die sogenannte Pusher Street, auf der Drogen verkauft werden von externen. Da gab es da mal Unruhen in den 90er Jahren, weil die Gangs von außerhalb des Viertels Anspruch auf eine Straße in Christiania zum Verkaufen gestellt haben. Da kam es mal zu einer Schießerei. Also es gibt seit 2000 gab es Kontroversen. 2005 gab es einen Mord dort aus dem Drogenmilieu. Grundsätzlich ist es ein ganz, ganz friedliches Völkchen, das da lebt und das auch seine eigenen Regeln in Christiania aufmacht, die auch aushängen. Zum Beispiel sind die wichtigsten kein Diebesgut, keine harten Drogen, keine Gewalt, keine kugelsichere Kleidung, keine Waffen, keine Abzeichen von Motorradgangs und keine Kanonenschläge. Diese bestimmte Art von Feuerwehrkörpern, die kennt ihr ja sicherlich auch, die uns jetzt in Berlin vor allen Dingen unheimlich Ärger bereitet haben, unter anderem. Autos und Motorräder sind dort verboten und diese ganz berühmten Fahrräder, diese Lastenräder, heißen auch Christiania-Bikes. Vielleicht kennt ihr die auch daher, diese Lastenräder. Also weiche Drogen sind dort gestattet. Es ist sowas wie ein Biotop der Ideale. Gibt es ein paar schöne Stücke auch auf Deutschlandradio über dieses Christiania und zog immer schon Menschen aus aller Welt an, die anders leben wollten. Also ein sehr buntes, kleines, eigentlich sehr behütetes, aber recht wildes Völkchen in Christiania war das zu dieser Zeit. Er ist dort viel unterwegs, weil in der Zeit, in der er sich so sehr beschäftigt hat mit Technik und Schweißen und Alternativen und gleichzeitig nicht mehr in einem stabilen Elternhaus wohnt oder auf eins zurückgreifen kann, bewegt er sich dort mit einem Tanzprojekt, das heißt Half Machine. Dieses Tanzprojekt arbeitet von Anfang an mit Technologie, inspiriert vom Burning Man Festival, aber auch von zeitgenössischem Zirkus. Und es geht so in diesen Tanzprojekten immer um die Vereinigung von Mensch und Maschine. Zum Beispiel gibt es 2003 dann bei der ersten Veranstaltung in Christiania von diesem Tanzprojekt Half Machine so Sachen wie so einen menschlichen Roboter. Da kann das Publikum Hebel ziehen, um die Arme und Beine einer Tänzerin zu bewegen, einer schwebenden Tänzerin zu bewegen. Die Leute in diesem Projekt sind Tänzer, Künstler, Musiker und die sind total angewiesen darauf, dass Leute mit technischem Verstand, Leute, die handwerklich was können, Schweißer und so weiter, Leute, Tischler, also alle, die was bewegen können, mitmachen. Also jetzt ist Madsen irgendwie so um die Anfang 30, bewegt sich dort viel, auch in alternativen Swinger-Events, ist relativ wild unterwegs. Das könnte nochmal eine wichtige Rolle spielen. Er lebt offen promiskuitiv, also in einer offenen Beziehung. Er wird, und auch das vielleicht nochmal interessant, häufig in sehr freizügigen Situationen verortet, zählt sich selbst so zur SM-Szene, also da ist eine Menge los. Der genießt es auch, darüber zu reden. Alle tolerieren das aber irgendwie, weil es auch auf respektvolle Art und Weise geschieht und in keiner Weise irgendwie auffällt, ja. So, und nun ist er 43, ist es 2004, er will seine U-Boot-Raketen-Ideen, die er hat, weiter vorantreiben. Und er geht nach Refshalen, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, und möchte dort an seinem U-Boot bauen. Das wiederum, dieses Refshalen, ist wieder eine Welt für sich. Das ist so 20 Minuten mit dem Rad vom Zentrum von Kopenhagen entfernt. Dort entwickelt sich um die 2004er Marke auf einem ehemaligen alten Werftgelände mit ganz viel Fläche und ganz viel solchen Werkshallen, wiederum so ein Künstlerbiotop. Es gibt da kleine Büros, alternative Arbeitsgemeinschaften, Künstler, Musiker. Dann gibt es ja so einen Eindruck davon, als wäre das so passt, so ein postapokalyptisches Dorf, die mit Leuten, die Sachen aus Schrott schweißen und Sachen aus Schrott zusammenbauen. Wenn man in den Dokus, die wir noch verlinken werden, mal reinguckt auf dieses Gelände, das sieht aus wie so eine Mischung aus, wir arbeiten hier am Hafen, also verlassene Werft, das war mal eine blühende Werft in den 1920er Jahren, 1996 pleite gegangen, also dieses Gelände jetzt besetzt, dort arbeitet er. Sieht aus wie so eine Mischung aus so einem Hafengelände und vielleicht wie so einem Spielplatz, musste ich dran denken, wie Klimansland das war. Auch der Typ Leute, die da so unterwegs sind, machen so den Eindruck, trauen sich viel, bauen viel, machen viel. Mhm. Es gibt keine kreativen Grenzen. Also dieses Refshalen unterliegt seit Jahren einem städteplanerischen Wandel. In der Zeit um 2008 etablieren sich da Flohmärkte, das Kulturleben, Gastronomie, das berühmte Nomas, sagt euch vielleicht was, dieses Wahnsinns-Sterne-Restaurant in Dänemark. Das ist dort in der Nähe angesiedelt. Das ist so Sterneküche, die arbeitet mit so Moos und Molekularessen, würde ich jetzt sagen. Bitte nicht Köche jetzt schreiben, dass das alles nicht stimmt.
Ich nehme an, das
ist ganz so viel zur Sache, aber da ist viel los.
Dann ist es wahrscheinlich noch mal teurer als das Essen sowieso schon in Kopenhagen, weil wenn man da essen gehen will, sollte man auf alle Fälle so 100, 200 Euro bei sich haben.
Ja.
Das ist so teuer.
Ja, der Peter hat einen Freund, der heißt Klaus Norgard Und der berichtet aus der Zeit, unser Kreis, unser soziales Leben explodierten. Und alle Leute, die da waren, waren auch beeindruckt von dem, was Peter kann. Wird zentrale Figur in Kopenhagens alternativer Kunst- und Musikszene. Und ich, um euch ins Bild zu holen, zitiere ich mal einen Artikel aus dem Guardian, der diesen Freund interviewt hat. Der sagt, um den Klang eines Klaviers zu transformieren, schließt ein Mann ein Laptop, ein iPad und andere Elektronik an auf einem schwimmenden Kunstkollektiv, das vor dieser Halbinsel Riffshalen vor Anker liegt. Die Dinge werden noch verrückter, weil wir jetzt mit Raketentriebwerken und all dem Zeug herumspielen können. Es gibt eine Gruppe von uns, sagt er, die Sachen mit alten Pulsejet-Triebwerken machen, mit alten Düsentriebwerken. Die werden dann als Musikinstrument verwendet. Also es hat einen Ton, der wirklich wild ist. Und wir sehen hier eine Verschmelzung von Kunst und industrieller Technologie. Half Machine, dieses Tanzkollektiv, die in Christiania ihren Sitz haben, mit in so einem riesigen besetzten Haus, kauft 2007 einen Industriekahn. Das ist ein Schrottkahn. Und Peter Madsen verlegt seine Werkstatt an Bord dieses Schrottkrans. Also von den legendären Partys, die da stattfinden, wird von Robotern gesprochen. Man kann überall irgendwo draufdrücken, dann passiert irgendwas. Man kann sich irgendwo reinsetzen, dann wird man ganz wild im Kreis geschleudert und so weiter. Also es läuft wirklich viel wild da. Die Leute laufen nackt rum, stellen sich auf den Kopf, kriechen um Türme rum. Also es geht darum, in dieser Gemeinschaft so fremd wie möglich, so wild wie möglich zu sein, eine kreative Umgebung. Peter wohnt in der Zeit im Hangar. Das macht er gern. Und er gründet am 1. Mai 2008 zusammen mit dem dänischen Architekten Christian von Bengtsson die Firma Copenhagen Suborbitals. Die gibt's bis heute. Sie gründen das als gemeinnütziges, crowdfinanziertes Projekt. Und ihre wichtigsten Erfindungen und Projekte, das, was sie vorantreiben wollen, veröffentlichen sie von Anfang an in Blogs und in Vorträgen, in TED-Talks. Also was er kann, Peter Madsen, ist auch zu begeistern für das, was er vorhat. Also das ist ein amateur-crowdfinanziertes Open-Source-Programm und Ziel ist die bemannte Raumfahrt. Und die gründen sich...
Also er ist quasi ein dänischer Schrottplatz Elon Musk.
Er ist ein dänischer Schrottplatz Elon Musk mit der Einschränkung, dass Elon Musk nicht schweißen kann und kein Ingenieur ist, sondern Leute bezahlt hat, die das für ihn erfinden und machen und tun. Also er ist dann sozusagen zwei in einer Person, ja. Genau.
Aber ist es doch auch ein Platz für Leute, die gerne handwerklich arbeiten, nicht so ganz genau sind und vielleicht auch nicht alles genau können? Also könnte mir schon vorstellen, dass ich an diesem Platz schon meinen Platz hätte.
Ja, und dann mit nackten Arsch da rumlaufen wie der Rest, ne?
Ja. Ja, stimmt.
Guter Punkt.
Hallo, ich bin's, Künstler.
Guter Punkt. Ich habe mir über die Copenhagen Suborbitals so viel durchgelesen, dass ich hinterher dachte, ich kann das auch. Kennt ihr das?
Das Gute ist ja, wenn du etwas baust, das im Endeffekt keine Funktion erfüllt, außer ein Geräusch zu erzeugen, dann nennst du es Kunst. Ja. Und dann hast du immer deine Daseinsberechtigung da in Kopenhagen Suborbital Hangar.
Genau.
Und wenn das noch nicht reicht, um die Leute irgendwie aufmerksam zu machen, dann sagst du, oh, keine Hose mehr an.
Was, die haben jedenfalls, wo du sagst, oh, keine Hose mehr an, Mut haben die. Ja, und die trauen sich Sachen, die setzen sich auch selber, also die sagen dann, wir haben auch Piloten, wir machen so Ein-Mann-Raketen, die bauen wir.
Haben die Piloten, die vorher schon mal irgendwas geflogen sind oder so Jochen-Piloten, die sich das einfach nur
sowohl
zutrauen?
Sowohl als auch. Also die hatten auf einer Seite, habe ich gelesen, eine Weile lang zwei Piloten, der eine war Ingenieur und der andere war ein Freiwilliger. Volunteers. Also die arbeiten viel mit Volunteers, die das für Ome machen natürlich. Ist auch ein großer Kritikpunkt gewesen an diesem Unternehmen. 55 Leute. Und die sagen, ich setze mich in so eine selbstgebaute Rakete, die wir übrigens auf einer Raketenplattform neben der Insel Bornholm zünden werden. Die haben gesagt, ja, das kann sein, dass man dabei umkommt. Und dann bin ich einverstanden damit, dass ich der Forschung einen Dienst erwiesen habe. Denn unser Ziel ist, neben Amerika und Russland als dänische Leute ins All zu kommen.
Ich denke mal, die brauchen ja auch ein bisschen Geld, ne? Und dann gibt es ja auch so Finanzierungsrunden, wo man Investoren das präsentieren muss und so. Das stelle ich mir gerade so ganz nett vor.
Ja. Ja. Sitzt einfach da und sagst, ich bin's, der Pilot, der Raketenpilot.
Wir wollen nächstes Jahr zum Mond fliegen. Mhm.
Sind Sie schon mal geflogen? Nee, aber ich habe keine Hose an.
Sie haben den Job.
Alles klar.
Die Copenhagen Suborbitals gibt's übrigens immer noch, wie wir uns fast vorstellen.
Das klingt
können.
Jetzt wie ein Sportteam, die Copenhagen Suborbitals.
Ja, ja? So benehmen die
sich. Die Seattle gerade. Supersonics klingt das.
Naja, also was die schon machen, die nutzen ihre 55 Mitglieder und deren Freizeit für das Projekt und haben gleichzeitig aber auch regelmäßige Jobs, ne? Also die gehen halt auch dann woanders noch arbeiten. Ja, die machen
davon
das,
müssen sie erleben.
Genau, ne? Das machen die auch. Die U-Boote, die Peter Madsen bisher gebaut hat, die sind gar nicht mal so schlecht gewesen. Die haben ihn jedenfalls in Kopenhagen zu einer bekannten Persönlichkeit gemacht. Also jetzt tut er sich mit diesem Christian von Bengtsson zusammen. Der hat übrigens auch vorher schon mal für die NASA gearbeitet. Also so ganz unbeschlagenes Blatt ist der Mann nicht. Architekt ist er auch. Und 2011 starten sie die Heat 1X-Rakete. Das wird 2011 weltweit, da wird darüber berichtet. Mhm. Insgesamt baut Peter Madsen 3 U-Boote. UC1 Freier, die Kriegsgöttin, die dänische, glaube ich, ist es, ne? Mhm.
Gibt es aber World of Warcraft, für diejenigen von euch, die das jetzt unbedingt wissen wollten?
So, guck mal, was man hier alles lernen kann. Ulua
und so. Die, ganz, ganz spannender Kampf.
Bitte?
Entschuldigung, ich bin nur noch in Ulua bei Freya gewesen.
Toller das ist Kampf. Aber auch wichtig Volles und darüber möchten wir auch sprechen, Georg. Ah, ja.
Ist jetzt auch abgehakt.
Ja, UC2 Kraker ist das zweite U-Boot. Und das, was uns jetzt beschäftigen wird, ist die UC3 Nautilus. Und jetzt kann man viel lachen über die Dinge, die der gemacht hat. Aber die Nautilus ist das privat gebaute Kleinst-U-Boot. Das läuft am 3. Mai 2008 in Kopenhagen vom Stapel. Der baut an dem Ding 3 Jahre lang Schweißi, Schweißi, Baui, Baui. Ne, da kann man Filme zu gucken. Auf YouTube gibt's immer so Snippets, wie er da reingeht und sagt, wundert euch nicht, da tropft's, das macht nichts. Und es gibt wirklich keine Minute, wo ich denke beim Angucken, nie im Leben, da kriegen mich keine 10 Pferde rein. In U-Boot schon mal sowieso nicht. Aber der Mann traut sich was. Also der baut 3 Jahre da dran, verbraucht dafür so roundabout 1,5 Millionen dänische Kronen. Das sind 200.000 US-Dollar. Und das Ding ist 18 Meter lang, also auch das größte, privat gebaute U-Boot der Welt. Also in privater Trägerschaft gebaut. 2008 läuft das vom Stapel. Ich lüge, 17,8 Meter, um genau zu sein, ist es lang, 40 Tonnen schwer. Maximale Tauchtiefe von 100 Metern, funktioniert. Es wird 2011 Madsen heiratet im Rathaus von Kopenhagen, mittlerweile eine Berühmtheit. Seine Frau arbeitet in der Filmindustrie, ist auch mit in der Werkstatt in Refshallen in Kopenhagen mit dabei. Später wird berichtet, dass sie ihn in dieser Phase irgendwann verlässt. Sie wird auch nie wieder weiter erwähnt, bleibt anonym. Das ist vielleicht auch ganz gut so bei dem, was jetzt folgt. Wir kommen noch mal kurz zurück zu der Technik und der Gruppe Copenhagen Suborbitals, dem Team, das theoretisch auch Football spielen könnte. Ja. Von 2008 bis 2012 arbeiten die an wirklich interessanten Dingen. An einer Hybridrakete, die als Brennstoff flüssigen Sauerstoff verwendet. Also könnt ihr euch ungefähr auch vorstellen, wie gefährlich das ist. Ursprünglich wollten sie die übrigens mit Paraffinwachs betreiben. Das hat 2010 bei einem Test nicht funktioniert, weil das nur teilweise geschmolzen ist, anstatt zu verdampfen. dann gab es nicht genug Leistung. Dann gab es bei einem Bodentest einen Brand am 16. Mai. Naja, und dann haben sie es nochmal mit Polyurethan versucht. Das ging, aber hat zu doll geschwungen. Also bis 2011 hat diese Gruppe über 30 Tests verschiedenster Triebwerkstypen in ihrem Raketentriebwerkstestgelände in diesem Refshallen durchgeführt. Dann haben sie einen Motor entwickelt 2012, den sie mit Salpetersäure und Alkohol ausprobiert haben. Also sie haben alles Mögliche ausprobiert, sind dann umgestiegen auf 2 Treibstoffmotoren und da war eine Menge los. Die Stimmung übrigens wurde nicht besser bei diesen Forschungen. Also immer mal wieder wurden Starts probiert von Raketen, die mehr oder weniger gelangen. Raketen wurden steigen gelassen, die also eigentlich bis 100 Kilometer ins All sollten, das war ja das Ziel, dann aber nach 1,8 Kilometern kaputt gingen und ohne dass jemand zu Schaden kam, wieder abstürzten. Die Stimmung wird da nicht besser, alle sind irgendwie, um es deutsch auszudrücken, fucking crazy und arbeiten und wie es dann oft so ist in Startups, der Peter Madsen ist nicht so eine Führungspersönlichkeit, ist kein Teamer, kommt nicht gut mit anderen zurecht, ist in Konfliktsituationen eher Einzelkämpfer. Es kommt zu großem Streit zwischen ihm und seinem Kompagnon. Und am 23. Februar 2014 gibt der Vorstand von Copenhagen Suborbitals bekannt, dass Christian von Bengston die Gruppe verlässt, nach einem Riesenstreit mit Madsen. Und drei Monate später verlässt auch Madsen die Gruppe. Jahrelange Meinungsverschiedenheiten, hat einfach zu lange gedauert. Ab dem Zeitpunkt hat Madsen keine Verbindung mehr zu diesen Copenhagen Suborbiters. Die arbeiten weiter, auch ohne die beiden, an Raketenbooster-Modulen. Wer sich dafür interessiert, wir verlinken auch gerne nochmal die Firma bzw. die Organisation, wenn ihr euch da schlau lesen möchtet. Der Wikipedia-Eintrag ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil da Werbeinhalte drin stehen. Also das ist ganz deutlich von dieser Gruppe selbst geschrieben und schlecht überprüfbar. Also Juni 2014, Madsen verlässt das Projekt, in dem er verantwortlich war für Startsysteme, Startrampen und Raketentriebwerke und gründet seine eigene Firma, die heißt RML Space Lab APS. Ziel ist nun bemannte Raumfahrt. Er entwickelt 2016 eine Nanosatellitenträgerrakete und lässt sich die reinvestieren mit Risikokapitalinvestitionen. Also da steckt ganz schön Kohle drin. Also unter dem Titel Raket Madsens Rumlaboratorium, dänisch für Rocket Madsens Space Laboratory, bloggt er fortan über seine Aktivitäten. Das Space Lab ist im Horizontal Assembly Building in der alten Werft in Refshallen in Kopenhagen. Dort forscht er, entwickelt und baut auf Basis dieser Polyurethan-Hybrid-Triebwerke. Mann, Leute, ey, das sind Wörter hier,
mit denen man sich. Was hat er gemacht?
Bitte?
Poly was?
Polyurethan-Hybrid-Triebwerke. Wenn du morgen wach wirst, sagst du das als erstes, Jochen.
Mhm. Ja, so nenne ich meine nächste Katze.
Ja, also da kann wieder Begeisterte um sich scharen. Und auf 500 Quadratmetern stehen überall Schweißgeräte rum, Stahlelemente. Ihr seht Paletten voller Chemie, Werkzeugregale, Drehbänke. Der Förderverein hat 180 Mitglieder. Es wird wirklich viel Geld gesammelt, um das Projekt zu finanzieren. Und es geht den Leuten gar nicht so sehr darum, ob das wirklich klappt, jemanden ins All zu schießen, der sich auch noch bereit erklärt, sich da reinzusetzen, sondern...
Das Reinschießen ist ja noch der leichtere Teil, ne?
Ja, das Zurückkommen und heile bleiben, ne?
Mhm.
Ja, also guckt es euch gerne an, was wir noch verlinken. Da ist viel Lustiges an Experimenten auch da, wo man sagt, Mensch, die haben wirklich gar keine Angst, irgendwas zu tun. Also Madsen selbst sagt, es geht ihm darum, die Fesseln des Alltags zu sprengen. Und so geht es auch vielen, die mit ihm arbeiten. Also sein Zitat ist, viele erkennen mit 40, dass sie einen langweiligen Job haben, ein langweiliges Haus, eine langweilige Frau. Ich versuche mich nicht zu langweilen.
Er hat kein Haus, er hat keine Frau. Der baut Raketen.
Ja. Und er ist presseaktiv. Also er lässt sich interviewen, von wem auch immer das geht. Er hat eine besonders große Anziehungskraft auf weibliche Journalisten. Und besonders gerne gibt er weiblichen Journalisten, sogenannten Journalistinnen, Interviews, die mit ihm gerne sprechen möchten. Also vor Kim Wall, von der wir gleich hören werden, sind schon Dutzende Journalisten, männlich wie weiblich, aus vielen Ländern hingereist zu ihm, um Essays zu schreiben über ihn, um Features zu machen, die teilweise das lustig finden, die aber auch bewundern, was er tut und die vor allen Dingen auch nochmal besonders interessiert dran sind, welcher Geist dahinter steckt. Also wenn er Raketentests macht zum Beispiel, ne, auf dieser schwimmenden Plattform vor der Ostseeinsel Bornholm, dann sind zum Beispiel Fernsehhelikopter zur Live-Berichterstattung dabei. Das schafft er schon, dass der immer Öffentlichkeit hat für seine Sachen. Es wird ein Film über ihn gesponsert. 2017 soll der Premiere feiern. Das macht die Stadt Aarhus, die sponsert das, weil die europäische Kulturhauptstadt 2017 sein soll. Also da wird viel gemacht. Und offenbar bekommt er so viele Sponsorengelder und Vortragshonorare, dass er das auch weitgehend alles finanzieren kann damit. Also wir sprechen hier von Zahlen für Auftritte. Da ist die Quellenlage nicht sicher. Bis zu 5.000 Euro für einen Auftritt als Speaker, das ist schon ordentlich. Also sein Appell ist die Schönheit von Technik, etwas Besonderes machen. Manche glauben auch, der ist auf der Flucht vor einer Wirklichkeit. Und es gibt eine Frau aus Australien, Journalistin, Filmemacherin Emma Sullivan, die möchte einen Film über ihn machen, einen Dokumentarfilm. In den Tagen vor dem 10. August, die werden uns gleich beschäftigen, die Tage ab dem 10. August, hat Madsen eine Reihe Frauen auf das U-Boot eingeladen, auch um Testfahrten zu machen, über Wasser, unter Wasser das zu zeigen, und wird interviewt. Früh am Morgen des 10. August haben wir hier verbrieft, dass er einer freiwilligen Mitarbeiterin in seiner Werkstatt, der Sarah, eine SMS schreibt und sagt, komm raus aufs Meer. Und sie hat irgendwie lacht darüber und er macht Scherze und er schreibt im Scherz, ich habe einen Mordplan parat, das ist eine große Freude. Denkt sich niemand was dabei, das ist auch so die Form von Humor, die er hat. Und sehr lange schon hat auch Kim Wall, eine schwedische Journalistin, versucht, ihn zu interviewen, bisher erfolglos, der Mann ist gefragt, ist nicht so leicht, einen Termin zu bekommen. Sie interessiert sich besonders für das Zerwürfnis zwischen Madsen und Christian von Bengsten bei den Copenhagen Suborbitals und ist Journalistin, die aus Schweden kommt, ist in Trelleborg aufgewachsen. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen eigentlich journalistisch bei internationalen Beziehungen, Politikanalysen. Eigentlich ist sie auf dem Weg, als Korrespondentin nach China zu gehen, hat schon Preise bekommen, schreibt für internationale Medien, für den Guardian, für Al Jazeera, für China File, für den Independent, die New York Times. Und es hat auch schon einen Preis bekommen, also junge, erfolgreiche Journalistin. Sie hat nun einen Termin mit ihm und wird gesehen, als sie am 10. August 2017 im Kopenhagener Hafen das U-Boot mit ihm besteigt, um dort... Bitte? Die Nautilus, genau. Also das soll eine ihrer letzten Arbeiten in Europa sein. Sie möchte, wie gesagt, nach China. Sie geht an Bord des U-Boots UC-3 Nautilus und wird auf See letztmals lebend gesehen. Es gibt ein Foto, das zeigt sie zusammen mit Madsen oben auf der Brücke des U-Boots, wo sie beide lachend, ne, wie man das so kennt, dieses runde Ding, das da oben am U-Boot klebt, da stehen sie drauf. Kann man sich auch nochmal in diversen Dokus angucken. Das ist das letzte Bild. Zur Quellenlage, was jetzt passiert, ist relativ gut dokumentiert über die Polizei und die Ermittler, die ins Feld geführt werden, die eine großartige, sehr schnelle Arbeit leisten, vor allen Dingen in der Seenotrettung, aber auch dokumentiert durch ihre Eltern. Ihre Eltern haben später ein Buch geschrieben, und die berichten, dass sie eigentlich nach Berlin reisen wollen an diesem 10.8., also gepackt haben, weil sie ihren Hochzeitstag in Berlin feiern wollen. Sie haben ihren 31. Hochzeitstag und haben vor, den zu feiern, bekommen aber einen Anruf von dem Freund von Kim Wall, also ihrem Lebensgefährten, der abends anruft und sagt, ich erreiche die nicht mehr. Der versucht, sie anzurufen. Er hat von ihr noch eine SMS bekommen, in der sie schreibt, ich lebe noch, so scherzhaft, wir sinken jetzt. Und die Eltern alarmieren die Behörden und sagen, da stimmt was nicht. Wir kriegen keine Verbindung zu unserer Tochter. Die ist mit einem U-Boot abgetaucht im Öresund. Dann besprechen sie sich mit Leuten, die sich auskennen und sagen, okay, vermutlich ist Luft für ungefähr einen Menschen und 10 Stunden in diesem U-Boot, wenn das nicht wieder auftaucht und verschwunden ist. Wie viel Luft mag dann wohl noch sein, wenn 2 Personen in diesem U-Boot sind? Also die machen sich natürlich eine Waffel, was da jetzt passiert. Also es geht ein Notruf aus am 10. August 2017. Wir hören in den Dokumentationen den Notruf Nautilus FPET Position Position von den Seenotrettern. Es wird eine Suchmeldung rausgegeben. Die Nautilus, 18 Meter lang, schwarzes U-Boot, ist verschwunden. Die Suche beginnt. Also Menschen machen sich sofort Sorgen. Die Eltern der Kim Wall reisen dorthin, sind innerhalb kürzester Zeit dort und sprechen auch mit Leuten, die dort arbeiten in dieser Firma von Madsen. Am 11. August kommt die Meldung, dass die UC3 Nautilus gesunken ist, und zwar aufgrund von technischen Problemen. Wenig später kommt die Meldung rein, dass Angler Madsen gerettet haben. Der wiederum wird direkt in Empfang genommen von der Polizei, und zwar, weil Kim Wall fehlt. Er behauptet, sie sei gar nicht mehr auf dem U-Boot gewesen, als es gesunken ist. Zu diesem Zeitpunkt, er hätte sie auf einer Insel abgesetzt. Sie sei gar nicht mit auf den Tauchgang gegangen. Eddie nickt.
Ja klar, ist ja logisch.
Ja.
Da ist eine Insel, hier, ich hole euch später wieder ab.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn man extra einen Termin macht auf diesem U-Boot, dann, bevor man damit abtaucht, dann lässt man sich auf eine Insel absetzen. Klingt ja völlig
plausibel.
Ja.
Ja, die Polizisten wollen auch wissen, was da los ist. Und als Madsen in das Polizeiauto steigt, wird er von einem TV-Reporter angesprochen. Da sagt der mittlerweile 46-jährige Madsen, es geht mir gut, ich bin ein bisschen traurig, ist ja klar. Schließlich ist die Nautilus untergegangen. Er sagt weiter, das wäre eine Übungsfahrt gewesen und es hätte einen Fehler am Ballasttank gegeben. Seine Nautilus sei innerhalb von 30 Sekunden gesunken. Es ging so schnell, ich konnte nicht einmal versuchen, die Luken zu schließen.
Das heißt, der stand oben auf dem Ding und konnte runterspringen? Okay.
Seine Version. Er sagt, er konnte nicht mal mehr die Luken schließen, vielleicht gut so, sonst wäre ich möglicherweise auch da unten geblieben. Also muss alles offen gewesen sein und er konnte raus. Am 12. August kommt er in Untersuchungshaft. Am folgenden Tag, weil Kim Wall immer noch nicht aufgetaucht ist, entscheidet ein Gericht, dass er für 24 Tage da mal in Untersuchungshaft genommen wird, um zu überprüfen, was da los ist. Er erzählt, wie gesagt, diese Geschichte von dem Absetzen an Land. Später sagt er dann was anderes. Also dann sagt er plötzlich, es hätte also so gewesen, dass die Luke von dieser Brücke, die geschlossen werden muss, wenn man auf Sinkfahrt gehen will, die sei nun der Kim Wall auf den Kopf gefallen.
Also doch keine Insel, okay.
Hat er sich vorher nicht dran erinnert?
Und das wäre jetzt also so, und dann hätte er sie auf See bestattet.
Mit U-Boot?
Anscheinend. Okay. Also die Polizei vermutet momentan, das U-Boot ist absichtlich versenkt worden. Das passt nicht dazu, das, was Madsen erklärt. Die vermuten das auch, weil sie am 13. August das U-Boot heben. Die sind da relativ fix und finden in der gehobenen Nautilus Anzeichen dafür, dass es absichtlich versenkt wurde. Also interessanterweise und aufgrund toller Technik gelingt es den Forensikern, obwohl das Boot mit 38.000 Litern Salzwassern vollgelaufen ist, gelingt es, getrocknetes Blut zu sichern. Also das Boot ist beschlagnahmt, aus 7 Metern Wassertiefe gehoben, untersucht forensisch, Blut gesichert. Nun wird wegen schwerer fahrlässiger Tötung ermittelt. Es kommt der 21. August und die Polizei gibt bekannt, Peter Madsen erklärt, dieses Unglück und Leiche ins Wasser geworfen. Und am Nachmittag dieses 21. August wird in der Ostsee ein Torso gefunden. Ein menschlicher Torso. Jetzt haben sie diese Blutspuren aus dem gesunkenen U-Boot, nehmen eine DNA-Probe vom Torso und siehe da, das passt zusammen. Der damalige Chefermittler Jens Möller sagt, dieser Torso ist bemerkenswert zugerichtet. Also da ist mehrmals drauf eingestochen worden. Vermutlich so eher, um Gase aus diesem Torso abzulassen, damit er nicht an die Oberfläche kommt. Und zusätzlich ist an den Torso gebunden, sind Metallrohre, um klarzustellen, dass der Torso sinkt, wenn man ihn über Bord schmeißt. Jetzt wird die Anklage gegen Madsen ausgeweitet auf Leichenschändung. Ein DNA-Vergleich zeigt, es ist die Journalistin Kim Wall. Peter Madsen streitet alles ab und sagt, er habe die nicht getötet. Er sagt jetzt auch, dass er sie zwar nicht in Kopenhagen an Land rausgelassen hat, aber er habe ihr auch nichts getan, dabei bleibt er.
Und wie erklärt er, dass sie zerhackt ist?
Die 21 Messerstiche kann er nicht erklären, deshalb wird ihm am 24. August auch fahrlässige Tötung nicht fahrlässige Tötung.
Ja, aber der Torso, dass dann nur ein Torso ist auch.
Ja, das hat was mit dieses Zerteilen, das begründet er später auch nochmal. Also wird nicht appetitlicher. Der Prozess droht, beziehungsweise die Anklage steht. Er vereinbart jetzt erstmal mit seiner Anwältin, dass er sich wegen Leichenschändung schuldig bekennen möchte. Angeschwemmt werden jetzt auch Arme, angeschwemmt wird auch der Kopf. Man findet die übrigen Teile der Körperteile der Kim Wall und alles deutet darauf hin bei der Untersuchung des Kopfs, dass keinesfalls der Deckel des U-Boot-Tanks auf ihren Kopf gefallen ist, sondern dass sie durch Erwürgen oder Luftnot ums Leben gekommen sein muss. Also, was jetzt passiert ist, dass in einer Anhörung Madsen am 5. September bei dieser Deckelversion bleibt. Am 3. Oktober findet die dänische Staatsanwaltschaft auf beschlagnahmten Rechnern Videos von Ermordungen. Die finden Snuff-Videos, die auf seiner Festplatte gespeichert sind, die alle in extrem sadistische Richtung gehen. Madsen sagt, das ist nicht seine Festplatte. Es waren viele Leute bei ihm in der Werkstatt unterwegs. Da hat sogar ein Praktikant gewohnt. Und am 7. Oktober nun, fast zwei Monate später, als Kopf und Beine gefunden werden, wird klar, da hat er tatsächlich großen Bullshit erzählt. Sie finden auch ein Messer und Teile ihrer Kleidung. Sie finden eine Säge, alles beschwert mit Metallstücken. Und wie gesagt, keine Brüche am Schädel der Journalistin. Am 11. Oktober gleicht die norwegische Polizei DNA-Proben von Peter Madsen mit Spuren ungeklärter Mordfälle in Norwegen nochmal ab, finden allerdings keine Übereinstimmungen. Am 12. Oktober wird noch eine Säge gefunden. Am 30. Oktober schließlich gibt Madsen zu, er habe die Journalistin zerteilt, sagt, sie sei im Inneren seines U-Bootes an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.
Mhm. Er nicht. Aber
er nicht, er war an Deck. Und die Obduktion des Torsos erspare ich uns mal, aber da ist ganz klar zu ermitteln, dass das sexualisierte Gewalt war. Mit allem, was in sadistischer Weise da denkbar ist. Also diese Behauptung kann nicht stimmen. Am 11. November bleibt Madsen freiwillig vier Wochen länger in Untersuchungshaft, was einigermaßen sonderbar ist. Am 12. Januar 2018, also im November sind die beiden Arme der Frau gefunden worden, hört die Polizei auf, nach weiteren Beweisen zu suchen. Was verschwunden bleibt, ist das Handy der Toten und das Handy von Madsen. Also die Handys fehlen. Es kommt der 16. Januar 2018 und die dänische Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Madsen, alternativ Sicherheitsverwahrung. Sie sagen, der Erfinder hat den Mord geplant, ihn vorbereitet, Tathergang weiterhin unbekannt. Das, sagt der Anklagevertreter Jakob Buch-Jepsen, ist ein ungewöhnlicher, extremer Fall für Dänemark. Und es wird belegt, dass gefoltert wurde vor der Ermordung und die Leiche zerteilt wurde. Also Sicherungsverwahrung lebenslang ist in Dänemark eine extrem unübliche Strafe nach dänischer Rechtsprechung. Lebenslang heißt eigentlich 15 Jahre in Dänemark. Sicherheitsverwahrung kann tatsächlich bis zum Tod ausgesprochen werden, wird fast nie getan.
So ähnlich wie hier, ne?
Ja. Es kommt der 30. Januar. Madsen lehnt Geschworene ab in seinem Prozess. Das lässt seine Anwältin ausrichten. Somit wird das Urteil von einem Richter und zwei Schöffen gefällt und der Prozess beginnt. Am 8. März. Riesenpresserummel natürlich. Also ab diesem Verschwindedatum im Oktober 2017 gibt es jede Menge Artikel über seine Ingenieurstätigkeit, wo es noch gar keine Schuldfrage gibt. Ab jetzt geht es natürlich ganz anders zur Sache. Er wird wegen Mordes, Leichenschändung, sexueller Nötigung, wegen Messerstechereien im Genitalbereich angeklagt. Die Staatsanwaltschaft sagt, gefesselt, geschlagen, geschnitten, erstochen. Er plädiert auf nicht schuldig. Es gibt Gutachten, auch die sind nachlesbar und renommierte Gutachter erstellen ihm eine bunte Palette der verschiedensten Auffälligkeiten und Störungen, allerdings keinerlei Schuldunfähigkeit. Und stellen fest, dass er weder psychotisch war oder wahnhaft war, sondern in hohem Maße narzisstisch-sadistisch. Und das Gericht sieht am 25. April dann auch seine Schuld als erwiesen an und verurteilt ihn. Madsen legt sofort noch im Gerichtssaal Berufung ein. Nicht gegen den Schuldspruch, aber gegen das Urteil im Strafmaß. Das lehnt die Staatsanwaltschaft ab am 26. September und bestätigt damit das Urteil. Das U-Boot wird daraufhin aufgrund eines Gerichtsbeschlusses zerstört. Und später in Haft gesteht Madsen in einem Telefoninterview, das gibt er in einem Dokumentarfilm, es gibt nur einen Schuldigen und das bin ich. Also in Haft gibt es ein Schuldeingeständnis. 2018 wird er nochmal in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er von einem 18-jährigen Insassen im Gefängnis angegriffen worden ist. Auch er, wie so viele dieser Täter, hat viel Fans aus dem weiblichen Milieu, die ihn bewundern, die ihm Briefe schreiben. Eine Gefängniswärterin, eine Beamtin kündigt, weil sie sagt, der ist mir zu interessant, die Gespräche mit dem sind zu interessant, ich kann den Job nicht machen, vernünftig.
Am besser 19. sie kündigt, Dezember, als dass sie dann in ihrem Dienst irgendwelchen Unfug baut oder ihm irgendwie hilft zu entkommen oder so.
Ja, also Hut ab, ne, das zu erkennen und zu sagen, ich krieg das hier nicht hin.
Deinen Job aufzugeben, aber
ja,
hallo.
Ja. Im Knast heiratet er und zwar am 19. Dezember. Und es geht auch noch mal voll durch die sozialen Medien, Facebook, Insta. Er heiratet die 39-jährige russisch-mauritische Oppositionelle Jenny Köppen. Die hat politisches Asyl in Finnland, weil sie in Russland verfolgt wird. Die ist sehr, sehr kontrovers, geht die öffentlich damit um, dass das so ein toller Mann ist und er hätte nur einen schlechten Tag im Leben gehabt.
Ganz Skandinavien zusammen, ne? Am Finnland, wir hatten eben noch Untersuchungen in Norwegen, wir haben die schwedische Journalistin und er in Dänemark.
Ja, übrigens haben auch die Suchen nach der Kim Wall, wurden sowohl von der norwegischen als auch von der schwedischen als auch von der dänischen Seenotrettung unterstützt. Also da sind die allesamt in 0,nix auf dem Plan gewesen. Total interessant, wie da zusammengearbeitet wurde. Es kommt der 20. Oktober 2020, Madsen nimmt seine Gefängnispsychologin in Geiselhaft. Er hat ein Gespräch mit ihr, nimmt sie als Geisel, hat es irgendwie an eine Waffe gekommen. Die Gefängniswärter dort reagieren umsichtig, retten der Gefängnispsychologin das Leben, lassen den laufen. Und er wird erneut in der Nähe des Gefängnisses in einem Wohngebiet verhaftet. Nicht weit von dem Herstes-Wester-Gefängnis, in dem er ist. Also die umzingeln den. Die haben Schiss, dass er Sprengstoff dabei hat, weil er so einen Gegenstand dabei hat. Am 9. Februar, also sie können ihn fassen und sie können ihn überwältigen. Am 9. Februar 2021 wird er wegen versuchter Flucht erneut zu einer 21-monatigen Haftstrafe verurteilt. Das wird nicht zur lebenslangen Strafe dazu gerechnet, aber das wird eine Rolle spielen, wenn er jemals einen Bewährungsantrag stellen sollte. Das wird vermutlich dann nicht dazu führen, dass er entlassen werden kann. Also Kim Walls Familie wohnt diesem Prozess, der sehr lange dauert, sehr gefasst bei, was für die nicht einfach ist mit Sicherheit, weil die Details, die da beschrieben werden, nicht wirklich fürchterlich sind. Die stiften sehr schnell zur Erinnerung an Kim Wall ein Stipendium für junge Journalistinnen, haben ein Buch geschrieben, das wirklich auch gut zu lesen ist dazu. Die Medien setzen sich drauf. Im Januar 2020 feiert ein dänischer Dokumentarfilm, der Into the Deep heißt, Premiere in Utah beim Sundance Festival. 90-minütige Doku.
Sehr gut,
Emma Sullivan hat die gedreht. Die darf die aber nicht auf Netflix bringen, weil Menschen, die sie interviewt hat, ihre Aussagen zurückziehen. Die hat eine Menge Zeitzeugen befragt zu Peter Madsen und die möchten gerne nicht in einer Netflix-Serie erscheinen. Es gibt nochmal eine dänischsprachige Fernsehdokumentation, die in Dänemark, sechsteilig läuft, 2020, die Untersuchung, The Investigation. Die so bearbeitet, dass die seinen Namen gar nicht erwähnt. aber sich auf die Ermittlungsarbeiten konzentriert. Das ist hochspannend zu gucken. Also wer das mit Untertiteln gucken möchte, da geht es wirklich um die reine Ermittlungsarbeit. Ich sehr, sehr gerne gesehen. Die Netflix-Verfilmung lief im letzten Jahr, ich glaube im März an, in einer sehr abgespeckte Version von Into the Deep, die ohne diese Zeitzeugen-Interviews auskommen muss und eher aus der Kim Wall, von der Kim Wall-Seite her dokumentiert.
Viele, ist das viele diese Bilder. Netflix-Serie, die ursprünglich nicht erscheinen sollte?
Genau.
Oh ja. Ein genau. Film, den es im Moment gibt, der heißt In die Tiefe, glaube ich, auf Netflix.
Ja, Into the Deep heißt die und ich habe sie ja auf Schnellvorlauf geguckt. Kann man gucken, so, aber ist jetzt nichts, ist keine große Kinokunst und hilft nicht weiter, wenn man viel faktenbasiert wissen möchte, aber ist durchaus schaubar.
Jo. Krass, auf jeden Fall. Fing echt so harmlos an irgendwie, wo ich schon gedacht habe, wie passt das denn eigentlich hier in den Podcast? Aber dann hat Alice mal wieder eine zerstückelte Leiche rausgekramt. Ach ja, krass, krass, krass. Will man sich gar nicht ausmalen, was da wirklich passiert ist und was da die letzten Stunden
hat man eigentlich bedeutet haben. Und irgendwie Parallelen zu anderen Fällen untersucht? Also gab es ja ähnliche Fälle in Dänemark oder in Norwegen oder so, wo man gesagt hat, möglicherweise wäre das auch unser Täter?
Nee, also da ist tatsächlich von einer Einzeltat auszugehen. Die haben verglichen DNA mit anderen Mordfällen, vor allen Dingen im norwegischen Raum, und haben nichts festgestellt, was auch relativ logisch erscheint, weil dieser Mann durchbeschäftigt war mit dem, was er da technologisch vorantreiben wollte. Also der hatte so eine, das war so ein Tag hat 24 Stunden und 24 zu wenig. Mhm. Was ich bedauerlich gefunden habe, war, weil eigentlich mich dieses Raketen-U-Boot-Thema ziemlich begeistert und fasziniert hat, wenn jemand sowas tut, dass von dem, was bis dahin geschafft worden ist, fast nichts mehr zu finden ist. Es gibt einen Film, der auf YouTube zur Verfügung stand, Amateurs in Space heißt er, der, bevor diese Dinge passiert sind, diese Gruppe nochmal ins Visier genommen hat, was die da so entwickelt haben. Das war das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, was da tatsächlich gearbeitet wurde. Vieles ist wirklich jetzt, wenn ihr versucht es zu googeln, auch auf der 5., 6., 7., 8., 9. Ergebnisseite immer in Verbindung mit diesem, wird mit nur mit diesem Mord in Verbindung gebracht.
Diese Art und Weise, ne, mit Messerstiche, Zerstückelung, das sieht ja immer so nach dem Beginn eines Serientäters möglicherweise. Also kann man, waren die Ermittler sich vielleicht einig, dass sie sagen, okay, wir haben den Typen gefasst, der hat eine Frau umgebracht, aber möglicherweise mehrere Morde sogar noch verhindert. Weiß man nicht so genau, ne?
Ja, vielleicht war sogar dieses U-Boot dazu langfristig gedacht, als, ne? Als so eine Art, ja, keine Ahnung, Todeskerker. Also es ist ja eigentlich, ne?
Weiß ja, geplant, da kommen wir in den
was
Bereich
der, Gedanken hatte.
Der Spekulation, was die in der Untersuchung der Leiche auf jeden Fall an Parallelen gefunden haben, war die Vorgehensweise in den Snuff-Videos, die der auf seinem Rechner gespeichert hatte. Also es war sowas wie eine Nachahmungstat. Und das muss nicht unbedingt vorher schon Straftaten gegeben haben, ne? Das war die eine Gelegenheit vielleicht.
Und ich glaube, was er dagegen spricht mit dem Serientäter, ist, dass er eigentlich viel zu alt ist. Ja. So mit irgendwie 46, wenn es keinen Anhaltspunkt gibt, zu glauben, dass er vorher schon Leute ermordet hat, und das scheint es ja nicht zu geben, zumindest nichts, was ich irgendwie hätte erraten lassen, dann ist er mit 46 eigentlich extrem alt. Die meisten fangen da irgendwie in den 20ern und teilweise noch vorher an. Und ich finde diesen In die Tiefe, diese Doku ziemlich interessant, weil sie im Prinzip eigentlich das Team begleitet, mit dem er arbeitet, zu einem Zeitpunkt, als noch überhaupt kein Verbrechen, also als noch niemand von einem Verbrechen weiß. Da ist einfach so eine Kameracrew oder ein Kamerateam, das die Arbeit von Madsen und seiner Crew da halt über, keine Ahnung, 18 Monate oder so begleitet hat. Und dann kommt halt irgendwie ein Anruf, er ist verschwunden oder irgendwie das U-Boot ist weg oder so, es gab einen Notruf, und dann puzzelt sich so langsam alles zusammen und du am Anfang hast du noch die geschockten Mitarbeiter, die denken, scheiße, jetzt ist er vielleicht ertrunken. Und dann heißt es plötzlich, nee, er ist aufgetaucht, aber wo ist denn die Journalistin? Genau. Dann heißt es, sie ist irgendwo von Bord gegangen oder doch nicht. Und relativ früh schwant zumindest dem einen oder anderen Mitarbeiter, da ist einer, der so klingt vom Dialekt her oder vom Akzent her sehr deutscher, der schon relativ früh Verdacht hegt, weil er sagt, wenn das Ding gefunden wurde mit dem und dem Ventil offen, ist es absichtlich versenkt worden. Mhm. Dann ist es nicht so gesunken. Und er sagt halt auch, es fehlt eine Säge, die in diesem U-Boot normalerweise nicht ist und auch nicht gebraucht wird. Und ich glaube, es war eine Holzsäge sogar oder so.
Ja.
Und daraus folgern wir natürlich, und er folgert daraus, dass die nur deshalb mit an Bord gebracht wurde, um damit eine Leiche zu zerteilen. Was also bedeutet, dass er das schon vorher geplant hat und vorher Werkzeug an Bord gebracht hat, um diese Frau zu töten. Es ist also noch nicht mal so, dass man sagen könnte, keine Ahnung, er hat sich gedacht, komm, flirten wir mal ein bisschen, ist es schief gegangen und dann hat er sie umgebracht, sondern es war wohl von Anfang an geplant, als diese Frau an Bord gegangen ist, aus seiner Sicht, diese Tat zu begehen. Und dann ist wieder das nächste Ding, dass ich mich halt frage, da hat er ein U-Boot und dann sollte man doch meinen, so ein Typ, der nicht der dümmste von allen ist, wäre dann in der Lage, das wenigstens zu vertuschen in irgendeiner Art und Weise. Irgendwo hinzufahren, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es mit Rettungsinsel irgendwas aussieht, aber das Ding irgendwo zu versenken, wo es auf die Schnelle keiner findet. Und dann, was, er versenkt in 7 Meter Tiefe und es ist sofort gefunden.
Ja.
Und er fliegt damit sofort auf. Und dann die Verteidigung, das war ich nicht, das war schon so, die funktioniert ja auch nicht so super mega prima, genau, in so einem Fall mit einer zerstückelten Leiche. Das verstehe ich halt irgendwie immer nicht. Macht derjenige das, um sofort, weiß er, dass er jetzt quasi gefasst wird und sein Leben beendet wird und gambelt dann darauf, dass er vielleicht keine zu hohe Strafe bekommt?
Was dafür was dagegen spricht, so rational zu handeln oder so irrational, wie er es dann getan hat, ne, wenn du es jetzt so beschreibst, ist, dass der hochemotional war. Das spricht auch gegen den Serientäter. Ja. Also die beschreiben den als super aufbrausenden Typen im Team. Einer, der wirklich schwierig war, als Person zu handeln. Also wenn ich in Serie gehe mit was, falle ich nicht auf. Ne? Da mache ich nicht ständig so einen Wirbel um mich. Und die Leute, das, was du gerade beschreibst in der Doku, die über ihn reden, in diesen ersten Minuten, was mitgefilmt wird von der Dokumentarfilmerin, die ja eigentlich ein ganz anderes Anliegen hatte, diese Emma Sullivan, die sind wirklich, die machen sich dolle Sorgen. Also du merkst,
dass sie
sich
dem sehr... Ja klar, am Anfang machst du das ja auch, ne, warum auch nicht?
Fühlen sich sehr verbunden auch. Also du merkst, dass es da eine große, so einen großen Zusammenhalt eigentlich gibt unter diesen Leuten. Das fand ich schon bemerkenswert. Mhm. Also... Viele haben gesagt, dass sie hätten wirklich alles Mögliche von ihm erwartet, dass er sich selber in die Luft sprengt mit irgendwas, die ihn auch oft selbst vor sich beschützen mussten, also ihn vor sich selbst beschützen mussten. Mhm. Aber das hätte ihm keiner zugetraut, das zu tun.
Ja.
Also sie wussten alle schon von seiner Lebensform und von eher ausschweifenden Swingerclub-mäßigen Sexualgeschichten, aber das sei alles nichts gewesen, wo sie gedacht haben, das geht in eine Richtung, die tatsächlich jemanden schädigen soll oder gar zu Tode bringen.
Ein Überfall.
Ja.
Vielen Dank für die tolle Recherche, Alice, wie immer. Sehr, sehr spannend zuzuhören. Wie heißt nochmal die nette? Ich will mir die Netflix-Doku
in die Tiefe. Ich finde die empfehlenswert. Ich finde, die ist auch vom wie sie aufgezogen ist, spannend. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass man halt so sieht, wie die Leute von seinem Mitarbeiter, Kollegen, wie auch immer, von Verbundenheit und das war er nicht, da kann nichts passiert sein, plötzlich, also mehr oder weniger alle wegbrechen und halt feststellen, verdammt, das scheint wirklich so gewesen zu sein, wie unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Und dieser Typ, dem wir vertraut haben, hat einfach mal jemanden auf sein U-Boot geholt und bestialisch umgebracht. Und da ist eine junge Frau dabei, die von der du geschrieben hast, oder von der du gesagt hast, der die SMS geschickt hat.
Ja.
Die halt darüber nachdenkt, dass er halt vorher schon irgendwie mit ihr so ein bisschen geflirtet hat, so locker, sie auf dieses U-Boot eingeladen, die sich halt fragt, was wäre, wenn ich da irgendwie einen Tag früher zugesagt hätte? Wäre ich das dann möglicherweise gewesen? Ne? Also es ist halt echt aus meiner Sicht eine relativ gute Doku, weil sie hauptsächlich aus O-Tönen von Menschen besteht, die in irgendeiner Art und Weise... ich will nicht sagen, mit betroffen sind, das werden wohl am ehesten die Angehörigen von dieser Journalistin sein, aber zumindest aus dem sehr nahen Umfeld kommen Und es ist sehr wenig mit Wertungen und Kommentar von Filmemachern oder sonst wem oder Podcastern oder so gearbeitet. Also ich finde die sehenswert.
Ja, auf jeden Fall interessant. Aus anderen Quellen geht auch nochmal hervor, dass es nicht so sehr sich auf die Frau speziell fokussiert hat, so wie du gerade sagst, ne? Diese Sarah, die auch da, die sieht man auch in anderen Videos an Metallteilen rumschweißen und so, eine junge Frau, die auch total entsetzt ist von allem, was da passiert, sondern dass es eher der Zeitpunkt und die Gelegenheit war und es hätte jene sein können. Also ne, vorbereitet und dann mal gucken, was kommt, so ungefähr. Ja.
Ich habe da doch so Parallelen zu anderen Fällen. Ganz kurz zum Schluss. So am Anfang, da hatten wir auch einen Fall, Papa hilft, glaube ich, beim Sezieren von toten Tieren. Dieser Papa hat damals geholfen, Raketen zu bauen. Dann dumme Ausreden, nachdem man erwischt wurde bei der Tat.
Ja, gut, dann, das ist Standard. Das haben wir als Standard. Aber sehr dumm.
Dann haben wir doch dieses Camp, ne? Dieses hatten wir auch mal im anderen Fall, so ein sektenartiges Camp. Und dann haben wir noch verliebt sein im Gefängnis. Also irgendjemand heiratet noch den
auch
Mörder.
Vor, ja.
Also wirklich geiler Fall.
Also ich hoffe, dass wir mit diesem Dänemark-Fall wenigstens den Peter Lundin ein bisschen wettmachen konnten. Wenigstens noch viel Technik dabei war und Raketen und Forschung und was weiß ich. Mhm. Aber natürlich, klar. Das war Folge 50, Leute, ne? Wir haben Jubiläum.
Nice. Sehr schön.
Und ich musste mich wirklich ein bisschen zusammenreißen, weil eigentlich hatte ich Bock auf Trottel Folge 2.
Die war auch sehr schön.
Bald wieder
kannst
machen.
Ja schon mal planen, bald wieder machen, oder?
Ich habe, also wo du gerade sagtest, dumme Ausreden. Es gibt, ich sehe halt immer wieder so Dinge, wo man dann am Ende von den Erwischten, wie auch immer, von den Tätern halt Ausreden hört. Und manche sind lustig, aber auch gleichzeitig so makaber, brutal und widerlich, dass man sich denkt, eigentlich ist es lustig, auf der anderen Seite ist es halt so finster, was diese Personen da mitunter von sich geben, dass man sich fragt, kann man darüber lachen oder bleibt es einem im Halse stecken? Wir besprechen das mal.
Unbedingt, denn Georg, das kann ich ja verraten, du hast mir über Weihnachten ungefähr 437 Trottel geschickt.
Ich hab ein paar geschickt, ja.
Das war toll, weil alle meine Zugfahrten waren begleitet von Trotteln. Wir finden eine schöne Auswahl. Sollen wir nächstes Mal schon?
Ja.
Ja, lustig. War mal ein easy Januar.
Ich möchte an der Stelle nochmal Werbung für unser Support-Portal SteadyHQ machen. SteadyHQ.com/Forn, weil schon über 130 Leute Forn und damit eigentlich direkt Alice auch supporten. Und ich will das wirklich an der Stelle nochmal sagen, da geht viel, viel Arbeit rein, viele Stunden der Recherche. Und ihr könnt euch davon auch selber überzeugen, denn auf SteadyHQ sind auch immer mal Fotos von deinen Unterlagen und die ganzen Links und also wer dann noch mehr Deep Diven, wie das so schön heißt, heutzutage möchte, in die Fälle oder so, der kann das da auch machen, weil du da ganz viel postest und anbietest. Also schaut doch mal vorbei, ein bisschen Cash für eine gute Sash, steadyhq.forn und diese Woche gibt's auch eine neue Folge Porn.
Juhu.
Das kann auch mal wieder stattfinden. Ne? So lange hatten wir, glaube ich, seit wir angefangen haben, weiß ich gar nicht. Hatten wir jemals so eine lange Pause? Weiß es nicht. Vielleicht einmal.
Weiß gerade nicht.
Nee, aber
ich glaube nicht.
Ich glaube
sogar zwei Wochen.
Nee. Ja, zweieinhalb sogar, glaube ich. Ja. Egal, da geht es auf jeden Fall auch weiter. Vielen Dank, Alice. Vielen Dank, Georg. Vielen Dank, Jochen. Und eine schöne Woche noch.
Danke. Tschüss. Euch. Tschüss.